Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
H.P. Lovecraft gilt als der Großmeister des Horrors, und zwar des zutiefst raffinierten, des subtilen, des langsam zerrüttenden, psychologisch extra feinen, den er auch immer gern mit Science-Fiction-Elementen mischte. 1927 erschien seine Geschichte Die Farbe aus dem All, und darin sorgt ein Meteoriteneinschlag für die schleichende, sich ausbreitende Verödung eines ganzen Landstrichs. Tod, Leere, Hoffnungslosigkeit breiten sich da aus wie so eine Epidemie. Der Berliner Comiczeichner Andreas Hartung ist großer Lovecraft-Fan. Gemeinsam mit dem Dunwich Orchestra adaptiert er gerade diese Geschichte in einem groß angelegten Projekt, eine Art Bildershow mit Live-Musik. Morgen Abend kommt in Berlin der dritte von geplanten 5 Teilen zur Aufführung, und Andreas Hartung ist jetzt unser Gast. Herzlich willkommen.
Hallo.
Was genau ist es, was Sie an den Geschichten von H.P. Lovecraft so fasziniert?
Es ist vor allem die Atmosphäre, die er erschaffen kann. Ich habe ihn sehr spät kennengelernt. Es gibt in der Geschichte, die ich gelesen hatte, gab es eine Atmosphäre, wo eine Szene, wo Wissenschaftler in der Arktis unterwegs sind und dann mit dem Hubschrauber über die arktischen Berge fliegen und entdecken eine Stadt, die da natürlich gar nicht sein kann. Und das hat er so eindrucksvoll beschrieben, dass mich das so beeindruckt hat, irgendwie, dass ich quasi so ein altmodisches Schaudern bekommen habe, dass ich dann auch das Buch beiseite legen musste und bin rüber zu meiner Freundin gegangen, weil ich nicht mehr allein sein wollte. Das ist halt total beeindruckend.
Jetzt also Die Farbe aus dem All, und das ist ja für einen Zeichner so ziemlich das Schwierigste, was man sich aussuchen kann, denn diese Farbe aus dem All, die breitet sich in der Geschichte langsam aus, und das ist im Grunde wie so eine Art Nichtfarbe, also sowas, was eigentlich Materie auslöscht. Zeichnerisch übersetzt müsste das eigentlich wie so ein Radiergummi funktionieren. Wie haben Sie das übersetzt?
Ich habe also viel darüber nachgedacht, und ich trage mich ja schon lange mit dem Gedanken, das zu adaptieren, und hatte dann zum Anfang mal gedacht, irgendwie vielleicht nimmt man dann einfach so eine Art Spektralfarbe, also wie so ein Regenbogen. Und dann merkt man, dass man halt, wenn man Zeichnungen macht, ist man ja dann doch sehr, sehr, sehr frei. Und dann habe ich das dementsprechend gelöst, dass die Wirklichkeit relativ monochrom gestaltet ist und die Farbe, die dann da eindringt, eine sehr intensive Farbe ist. Es ist quasi ein ganz intensives Pink Magenta, wo halt vollkommen klar ist, die gehört da nicht hin, die ist fremd.
Jetzt benutzt Lovecraft nur Sprache. Sie verzichten komplett auf Sprache. War das eine Entscheidung, die von Anfang an klar war? Und bleiben Sie da eigentlich auch in der Zeit Lovecrafts, oder holen Sie das ins Hier und Jetzt?
Also weder noch, als mit dem Hier und Jetzt ist es so, dass ich quasi so eine Zwischenphase mache. Da löse ich mich auch so ein bisschen davon, dass ich sage, ich mache das halt so, wie es mir atmosphärisch richtig erscheint. Das ist quasi nicht richtig verortet. Das ist irgendwie schon eine Zeit, die in der Vergangenheit liegt. Aber es gibt zum Beispiel Autos und all diese Sachen. Es geht halt schon darum, dass es ein bisschen altmodisch aussieht. Das mit der Sprache, das stand von Anfang an fest. Ich hatte das ursprünglich mal als Bilderbuch geplant, eigentlich diese Adaption. Also wo man wirklich Bild für Bild umblättert und dann darüber die Geschichte erzählt wird. Und ich finde, wenn man jetzt eine Lovecraft-Adaption macht, so wie ich sie vorhabe, also dass man sehr stark wirklich ins Atmosphärische geht, nicht in diesen Pop-Tentakel-Bereich, sondern sagt, wir wollen auch wirklich mit diesen verstörenden und mit diesem kosmischen Grauen, wollen wir auch wirklich arbeiten und das versuchen, ein bisschen zu transportieren, bleibt, finde ich, fast keine andere Möglichkeit, als auf den Text und Dialog zu verzichten. So, weil Lovecrafts Geschichten sind ja relativ simpel gestrickt, finde ich eigentlich. Und es wurde sich auch viel lustig gemacht über seine Sprache, weil die halt sehr adjektiv getränkt ist. Ja? Und vor allem mit so barocken Begriffen, so bestialisch, monströs. So geht es halt die ganze Zeit. Ne? Und ich denke, dass es eine Absicht von ihm ist, weil er alles auf den Effekt hin konstruiert. Ja? Also möglichst einen hohen Furchteffekt bei den Lesern zu erzeugen und dem alles unterordnet. So, das heißt, wir haben da auch ständig den erschrockenen Betrachter. Eigentlich hat er keine handelnde Person in seinen Storys, sondern wir haben immer eine Person, die irgendeine Entdeckung macht und darüber so entsetzt ist, dass sie wahnsinnig wird oder sich umbringt. So, und das jetzt zu adaptieren, ist halt dann total schwierig, weil er benutzt, glaube ich, ich habe schon länger jetzt auch nicht mehr gelesen, halt auch nicht so viele Dialoge, weil das ist immer so ein innerer Dialog, weil er sagt, oh Gott, und dann erblickte ich das und das und ich kann nicht glauben, was ich hier sehe. Genau, und wenn man das jetzt zum Beispiel verfilmt oder irgendwie so, brauchst du ja immer einen Dialog. Also jetzt in der Farbe aus dem All, es gibt diesen Meteoriteneinschlag, dann sagt halt irgendjemand, oh, ein Meteorit ist eingeschlagen, lasst uns hingehen und gucken, was da ist. Und dann, oh, er ist groß und seht, was mit der Ernte passiert. Das bringt halt so diese Menschlichkeit rein, die natürlich dieses Entsetzen einfach rausnimmt. Es erdet es halt zu sehr. Und deswegen finde ich, ist, wenn man jetzt versucht, es so zu adaptieren, so atmosphärisch, eigentlich die einzige Lösung, dass man genau das, was halt sein Arbeitsmittel war, die Sprache, dass man die halt weglässt.
Und sie arbeiten dabei nicht alleine, sondern diese Effekte, die werden auch erzeugt mithilfe eben des Dunwich Orchestras. Und gerade diese Szene, wie der Meteorit einschlägt, die bahnt sich musikalisch folgendermaßen an. Erstmal geradezu harmlos. Das ist so eine Steel-Gitarre. Wer sind diese Leute vom Dunwich Orchestra? Sind das auch solche Lovecraft-Fans? Und wie haben sie zusammengearbeitet?
Nee, ich glaube, die kannten Lovecraft gar nicht vorher. Ich habe den Daniel Siegmund, hieß er damals noch, getroffen. Das ist quasi der Leiter, Orchesterleiter mit seiner Gitarre. Und da hat es sofort gefunkt und dem habe ich das Projekt vorgeschlagen, weil ich mich mittlerweile vom Bilderbuch in diese Richtung entwickelt hatte. Und hatte ihm so ein paar musikalische Beispiele gegeben, was mir so vorschwebt als Musik. Und da hat es dann total gefunkt. Und ab dem Moment wurde das so ein bisschen magnetisch. Und die anderen Musiker wurden dann so nach und nach angeploppt. Und jetzt ist es eigentlich seit 2 Kapiteln ein relativ stabiles Line-up.
Diese Musiker, die kommen ein bisschen traditionell aus der Metal-Ecke. Und ein Kollege nannte das Ganze mal so schön Appalachian Doom Blues. Hier hören wir mal eine Stelle, die das eher erklärt. Würden Sie diese Musik eigentlich nennen?
Also traditionell macht natürlich der, das macht man nicht so eine Gedanken, sondern es geht einfach darum, dass es immer die entsprechend die Atmosphäre der Szene transportiert. Die Beispiele, die ich ihm damals gegeben hatte, das ist halt viel, das ist immer so eine Mischung aus Amerikaner, Doom und Drone. Das wäre, glaube ich, auch die Mischung, die ich beschreiben würde.
Bei Lovecraft, da ist es ja so, dass dieser Wahnsinn wirklich so ganz, ganz langsam voranschreitet, dass man wie hypnotisch in so einen Sog eingezogen wird, in so einen Sog des Grauens. Was passiert da eigentlich mit dem Publikum und warum sollte man das suchen freiwillig?
Tja, das ist ja eine schwierige Frage. Das ist ja die Grundfrage generell, warum sollte man sich düstere und verstörende Sachen anschauen? Bei uns ist es ja so, wir haben das ja in mehrere Kapitel aufgeteilt, dass sich die Atmosphäre natürlich auch entwickelt. Zum Anfang ist ja wie immer noch alles in Ordnung, dann passiert etwas, da ist noch nicht ganz klar, dann gibt es erst eine sehr positive Entwicklung und dann schlägt es in den unaufhaltsamen Untergang durch. Ich glaube, es hat natürlich viel, wie bei Horror immer, aus einer Auseinandersetzung mit einem selbst und mit der eigenen Furcht zu tun. Das ist ja generell bei Lovecraft so, dass, glaube ich, eher diese Geschichten des kosmischen Grauens etwas sind, die sich vom Gefühl ganz gut in die heutige Zeit übertragen lassen, weil es darum geht, auch heute, glaube ich, viele Leute das Gefühl haben, dass irgendwie alte Regeln nicht mehr gelten. Und das ist ja genau diese Erkenntnis, die die Leute in diesen Lovecraft-Geschichten immer haben. So, da geht es natürlich dann nicht um irgendwie den Klimawandel oder irgendwelche Sachen, sondern dass halt die Welt von irgendwelchen uralten Monstern vorher bewohnt wurde und der Mensch als solches aber bedeutungslos ist in Raum und Zeit und es auch keinen Ansprechpartner gibt, der sich für einen interessiert. Und das ist natürlich, glaube ich, irgendwas, was heute wieder irgendwie aktuell Anklang findet, weil die Leute auch oft nicht mehr wissen, wo geht es jetzt eigentlich hin, das Gefühl haben, es geht eher abwärts und es gibt kaum Strukturen oder alte traditionelle Lösungsmomente, an die ich andocken kann. So, und insofern haben wir, glaube ich, dann fast auch ein bisschen Zeitgeist gerade getroffen, weil in The Color Out of Space geht es ja auch letztendlich um Naturverfall und dann verfällt halt auch der Mensch, weil die Natur verfällt.
H.P. Lovecrafts Die Farbe aus dem All in der Fassung von Andreas Hartung und dem Dunwich Orchestra. Morgen Abend ist der dritte Teil im wunderschönen Stummfilmkino Delphi in Berlin-Weißensee zu sehen. Das ist das Kino, in dem auch viel für Berlin-Babylon gedreht wurde. Und wenn Sie keine Möglichkeit haben, morgen nach Berlin-Weißensee zu kommen, dann gibt es auch die Möglichkeit, dieses Projekt im Netz anzuschauen. Nämlich unter welcher Seite?
Unter www.thecolouroutofspace.com, allerdings immer mit Bindestrich. Oder alternativ geht auch diefarbeausdemall.de, auch mit Bindestrichen.
Andreas Hartung, ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch und toi 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 für morgen.
Ja, vielen Dank.